Was kann man denn an einer Erfahrung von damals übernehmen, jetzt bei dem nächsten Schritt? Und was wird grundsätzlich aus Ihrer Sicht anders sein?
Also ganz zentral ist, dem Verbraucher klarzumachen, was auf ihn zukommt und ehrlich zu kommunizieren. Also wir haben ja damals schon einige Risiken in Kauf genommen. Die Setup-Boxen waren über 200 Euro, aber sie waren da. Also insofern ist da ein gewisser Unterschied. Heute sind wir mit der Technologie vorne dran, aber ich bin überzeugt, dass die Preise heute niedriger sind und dass es deswegen insofern leichter zu kommunizieren ist. Gut, wir hatten damals ja auch die Herausforderung, die Terrestrik wäre am Ende gewesen, wenn wir nicht umgestiegen wären. Wir waren ja bei 5% angekommen, 5% analog. Und wir hatten natürlich eine Chance, wir konnten es in Berlin machen. Also im bundesweiten Konsens damals, dass die Privaten mitmachen, hätten sie die hingekriegt. Das ist heute jetzt besser, also die Privaten machen mit. Aber man zahlt einen Preis dafür und das ist kommunikativ die Herausforderung. Also meine Sicht auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der muss auch erklären, dass es den RBB hier nicht mehr gibt mit den bisherigen Geräten und dass er eben für Private bezahlt werden muss, wenn jemand die sehen will. Und dass er die Möglichkeit nicht hat, die es ja auf Satellit und Kabel gibt, dass man SD weiterguckt, auch die Privaten, und nichts bezahlt. Die Möglichkeit gibt es nicht. Das liegt nicht an Herrn Breuer und der Media Broadcast. Das ist die Vorgabe der Geschäftsmodelle der Privaten. Das ist aber auch damals schon so gewesen. Also ohne die Privaten macht es keinen Sinn. Und deswegen bin ich auch ein bisschen skeptisch, ob es sinnvoll ist, öffentlich-rechtlich irgendwo in der Fläche noch auszubauen. Also weil auch die Grundversorgung, die VBT steht, das Gegenteil ist der Fall. Wir konnten damals nur umsteigen, weil der Rundfunkstaatsvertrag geändert wurde. Die Grundversorgung war terrestrik und dann die Grundversorgung in Brandenburg ist Satellit. Also und damals schon lange gewesen. Die terrestrik kann keine Grundversorgung sein. Also Grundversorgung im ländlichen Raum ist das Thema Internet, was vorhin angesprochen worden ist. Die Terrestrik ist in Wirklichkeit eine Ballungsraumversorgung und eine mobile und portable Versorgung.
Also zwei Fragen ergeben sich daraus. Erstmal die etwas kürzere. Geschäftsmodell private. Was wird es tatsächlich für den User dann über DVB-T kosten, private zu empfangen? Und die zweite Frage, wie sieht's, Herr Dr. Rombach, vielleicht kann Herr Breuer dazu auch Stellung nehmen, beide. Wie sieht's dann mit dem Rollout aus? Wann erreichen wir quasi peu à peu auch die Fläche, was Herr Dr. Hegel gerade angesprochen hat? Zunächst mal 5 Euro möglicherweise, wie wir es jetzt schon kennen, von den HD-Plus-Angeboten für Satelliten zum Beispiel, so in der Richtung, wird es so sein?
Also ich bin ja sehr froh, dass derjenige, der die Hoheit über diese Kommunikation hat, weil es auch sein Angebot ist, direkt nebendran steht. Insofern werde ich zu der Frage natürlich nichts sagen, außer dass es selbstverständlich klar ist und auch gelernt ja von anderen Übertragungswegen und auch nichts Neues, dass es ein zusätzliches Entgelt geben kann für die Freischaltung eines Gesamtangebots. Und Herr Heger hat es eben auch angesprochen, die Terrestrik stand ja schon zu verschiedenen Phasen an schwierigen Entscheidungspunkten. Und für private Veranstalter ist es natürlich auch so, dass sich der Refinanzierungsweg oder jeder Übertragungsweg refinanzieren muss. Wir als Verband stehen für die Vielfalt an Übertragungswegen. Die Mitglieder entscheiden das autonom. Das muss jeder Sender für sich selbst entscheiden. Bei der Reichweite, die die Terrestrik momentan hat, kann man sicherlich sagen, das ist jetzt nicht so, dass ich mein Geschäftsmodell nur auf einer terrestrischen Verbreitung verbreiten kann momentan, sondern ich brauche eben mehr Fläche. Kabel, Satellit haben da höhere Marktanteile. Aber grundsätzlich, dass es dieses Modell gibt und dass man auch erkannt hat, und das ist, glaube ich, was für beide Themen, über die wir heute sprechen, gilt, dass das Produkt umso besser angenommen wird, umso mehr Vielfalt da drauf ist, also inklusive der Privaten. Da sind wir auch ein ganz schönes Stück weitergekommen, dass wir nicht mehr dabei sind, sozusagen Geschäftsmodelle oder Finanzierungsformen von anderen schlecht zu reden, sondern eher zu versuchen, die Nöte und Bedürfnisse des anderen zu verstehen und dann ein Gesamtmodell draus zu bauen.
Genau, das hat ja bei den privaten Anbietern durchaus auch da ein paar Kurven links und rechts gegeben und war mal der Sache von vornherein nicht immer so gut zugewandt. Insofern registriert man das ja auch mit Wohlwollen, dass beide jetzt sozusagen nebeneinander existieren, kooperieren können. Aber die Frage nochmal nach dem Flächenausbau, also nach der Perspektive, Herr Dr. Rombach.
Also die Planungen sehen bei uns, mal ganz grob, wenn man noch mehr hineinzoomen würde, wird es komplexer, aber 3 Phasen vor. In der ersten Phase wird in den Ballungsräumen ausgerollt, in der zweiten Phase in den sogenannten Mittelzentren, zu denen sage ich gleich nochmal was, und in der dritten Phase auch im ländlichen Raum. Das ist unsere Planung. Natürlich streng genommen könnten wir sagen, Grundversorgung mit einem Satelliten, Haken dran. Aber das sehen wir natürlich als öffentlich-rechtliche Programmveranstalter etwas anders. Und das können wir auch, weil wir einer ganz anderen Finanzierungsgrundlage unterstehen. Wir begreifen schon die Teilnahme an unseren Programmangeboten auch im ländlichen Raum unter einem Auswahlaspekt. Warum soll es im ländlichen Raum plötzlich keine Auswahl mehr geben? Und deshalb ist bei uns das Ausrollen in den ländlichen Raum auch ein wichtiger Punkt. Aber um mal vielleicht so mit einem viel gehegten Vorurteil aufzuräumen, wir haben auch heute unter DVB-T keine Vollversorgung, mitnichten. Es gibt, wenn Sie sich die Karte angucken, Landstriche, wo wir nicht versorgen. Eben natürlich genau aus der ökonomischen Abwägung, wo macht es noch Sinn. Ein weiterer Aspekt ist auch die portable und mobile Nutzung, über deren Prognose man sich immer streiten kann. Man wird sehen, wer am Ende recht behält. Aber es gibt mehr mobile Nutzung auch von Live-Video-Inhalten. Und dort ist dann der Begriff einer ländlichen Region ein sehr relativer. Nehmen Sie Verkehrswege. Dann brauchen Sie auch an Verkehrswegen eine gute Versorgung. Ich wollte noch einen Satz, wenn Sie gestatten, zu den Mittelzentren sagen, um auch mal auf Chancen von DVB-T2 jetzt hinzuweisen. In den Mittelzentren wird das Programmangebot gegenüber dem heutigen Stand deutlich größer sein. Deutlich größer sein. Natürlich mit der Hürde, dass sich für die Zuschauerinnen und Zuschauer etwas im Modell, wie komme ich an die privaten Inhalte ran, verändert. Aber um es hier auch nochmal klar zu sagen, in allen Ausbauregionen werden die Inhalte der öffentlich-rechtlichen Programmveranstalter natürlich kostenfrei, undiskriminiert und klar durchgeleitet. Dieses Programmangebot wird in allen Ausbauphasen for free sein. Das ist vielleicht manchmal, das sagen Sie zu Recht, eine Kommunikationshürde, die wir jetzt immer wieder und auch durch Wiederholung und durch Klarstellung so auch klar ziehen müssen.
Herr Dr. Hege, ist es tatsächlich so mit der Vielfalt, so sehen Sie es auch aus Ihrer Position ähnlich?
Also ich bin ein bisschen skeptisch, was diese ländlichen Räume angeht, denn ich habe noch gut in Erinnerung, dass ARD und ZDF die Hälfte ihrer Übertragungskosten eingespart haben, als sie einen Umstieg von analog nach digital gemacht haben. Und sie müssen es ja auch umgekehrt, wo stecken sie ihre Mittel hin, ins Programm oder dahin? Und die KEF könnte ja auch mal fragen, ist es sinnvoll? Weil auf Satellit haben sie ja in Brandenburg, wenn ich sehe, in Brandenburg haben die Leute viel breiteres Angebot, als es je über die DVB-T2 geben wird. Sie kriegen auch SD, sie müssen und viele von den Brandenburgern zahlen nicht für HD. Jetzt müssen sie zahlen. Also da wünsche ich viel Glück bei der Vermarktung, auch Herrn Breuer, auf dem Land in Brandenburg. Die anderen in Städten sind verkabelt, kriegen übrigens auch sehr günstig Fernsehen und natürlich unverschlüsselt auch die privaten Programme, SD, HD. Sie müssen nicht HD nehmen. Also sie zahlen nur den Kabelanschluss und dank der Verträge der Wohnungsbaugesellschaften auch ziemlich günstig. Also jeder kann es probieren. Also ich würde als Finanzchef eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks da nicht so viel Geld reinstecken. Ich würde mich ist schön, die Müritz zu versorgen oder so weiter mit DVB-T heute schon. Ich sehe, was für ein Kalor aus unserem Sendeturm abgebrannt ist, was da wirklich war. Also bei Radio hat man ein ziemliches Problem. Aber sonst hat sich da praktisch niemand gemeldet, fragen Sie mal Herrn Gedasi. Ja. Ich weiß, wie es bei Ihnen in MacPom ist. Also da, ob da wirklich viele Leute noch.
Ich weiß zumindest, dass er 4 Wochen lang nichts anderes getan hat, glaube ich, um da Krisenmanagement zu machen.
Aber die Radiosender waren da.
Aber Herr Dr. Rombach wollte reagieren.
Wir wollen jetzt nicht über NDR-Spezialitäten sprechen, aber ich kann Ihnen sagen, wenn es uns in der Müritz, dort, wo wir versorgen, ausfällt, kriegen wir sehr schnell ein Echo. Das hat mit der touristischen Bedeutung dieser Region zu tun. Aber Sie haben jetzt auch Extrembeispiele herausgegriffen. Es ist nicht schwarz-weiß, es ist grauschattiert und es gibt auch heute nicht versorgte Gebiete. Nein, ich habe mich zu was anderem gemeldet, weil das sonst in ein schiefes Licht rückt. Wir haben auch in unserer Planung nicht nur diese Ausbauleistung beschrieben, sondern auch eine Kostenreduktion gegenüber Stand heute von mindestens 15%. Also wir haben durchaus diese wirtschaftliche Komponente mit im Blick und wenn man das über einen groben Daumen rechnet, amortisieren sich unsere Investitions- und Aufwandskosten der kommenden Beitragsperiode, vorbehalte ich jetzt natürlich der Entscheidungen und Beratungen in der KEF und der Entscheidung der Länderparlamente, amortisieren sich diese Kosten innerhalb der übernächsten Beitragsperiode. Also das ist für uns auch ein wichtiges Momentum bei dem Umstieg, ein Mehrwert für den Zuschauer, aber mindestens 15% weniger Verbreitungskosten. Also es ist nicht so, dass wir sagen, ja, schön weiter verbreiten und auf die Kosten wird nicht geguckt. Das ist ein Aspekt und am Ende, da bin ich bei Ihnen, wird es sich in der Praxis und auch in der Autonomie jeder Landesrundfunkanstalt zeigen, wie man Ausbau betreibt. Das ist schon immer so gewesen, das ist in DAB+ genauso wie in DVB-T2. Ausbau am Ende des Tages ist faktisch auch eine Entscheidung der einzelnen Landesrundfunkanstalt.
Herr Greven, ich wollte dazu reagieren und dann würde ich Herrn Breuer gerne wieder reinholen.
Genau, ich würde gerne noch was zu dem sagen, was Sie vorhin eingeordnet hatten. Sie sagten, die Privaten waren nicht immer so zugewandt, glaube ich, war das Wort, was Sie benutzt haben. Ich wollte nur dem Eindruck vorbeugen, dass das irgendwas Gefühliges hat. Also das vermittelt etwas den Eindruck zu sagen, naja, wir treffen da so eine Bauchentscheidung und Terrestrik finden wir jetzt heute schön und morgen nicht. Das ist natürlich nicht der Fall. Selbstverständlich hat jeder Sender ein Interesse daran, eine maximale Reichweite zu haben. Und wir wissen, das ist ja vorhin auch schon angesprochen worden auf dem Panel, dass bestimmte Nutzer auch nur über bestimmte Übertragungswege erreicht werden können. Das gilt auch für DVB-T, das gilt vor allen Dingen auch für Zweitgeräte in Wohnungen und Anlagen etc. Aber nichtsdestotrotz muss am Ende, trotz aller möglicherweise Lästigkeiten, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk hin und wieder mit der KEF hat, bei uns natürlich auch eine finanzielle Entscheidung getroffen werden. Und da, glaube ich, ist es schon nochmal wichtig zu sagen, dass ein neues T2-Produkt, Sie hatten es eben ja auch schon gesagt, erstens vielfältiger ist auf der privaten Seite, jedenfalls das, was sich bislang abzeichnet, und zweitens ja tatsächlich mit HD auch einen inhaltlichen und auch für jeden zu sehenden Mehrwert hat, den man, glaube ich, auch nicht unterschätzen sollte und der auch als sozusagen Druck von anderen Übertragungswegen und Erwartungshaltung der Nutzer, gerade bei Großereignissen, wo man es dann alles schon mal erlebt hat, natürlich auch den Druck auf die Terrestrik erhöht hat, das auch anbieten zu können.
Herr Breuer, nun sind Sie ja ein lizenzierter Plattformbetreiber, ist ja irgendwie eine neue Welt auch für Sie in gewisser Weise. Sind Ihnen die Öffentlich-Rechtlichen wie die Privaten gleichermaßen recht? Machen Sie die gleichen Konditionen, haben Sie die gleichen Erwartungen?
Das ist ein anderes System, aber ich muss, glaube ich, noch ein bisschen auf diese Diskussion gerade eingehen.
Aber ich merke mir die Frage trotzdem.
Ist klar, ich merke mir die. Der Punkt ist, ich glaube, erstmal haben Sie noch eine Frage zum Preis gestellt, die noch keiner beantwortet hat.
Da können Sie gerne nochmal einhaken. Ja? Ihr Geschäftsmodell würde ich mir auch noch gerne erklären lassen, was Ihre Finanzinvestoren erwarten.
Ja gut, das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Der Punkt ist, glaube ich, wir werden sicherlich im einstelligen Euro-Bereich liegen, im mittleren. Ich glaube, wenn man mal satt außen vor lässt, was sicherlich andere Kernregionen manchmal hat, ist es sicherlich der günstigste Verbreitungsweg, weil die Öffentlich-Rechtlichen 0 Euro und das Gesamtpaket für 5 Euro ohne 24-Monat-Vertrag und ohne 2 Wochen Bereitstellungsprozess ist, glaube ich, schon ein attraktives Angebot. Ich glaube, nochmal wichtig zu sagen, wir strahlen im Moment die Privaten auf ungefähr 30 Standorten ab. Das ist eben ein Modell, das die uns per Standort bezahlen. Und der Prahl sagte ja, du kannst auch gern Stuttgart machen, da lade ich zum Mittagessen ein, aber mehr ist da auch nicht drin. Das neue Geschäftsmodell gibt uns aber die Möglichkeit, auch die Standorte der Privaten signifikant zu erweitern. Wir haben also schon entschieden, über 50 zu gehen. Wir haben auch schon Pläne, über 60 zu gehen. Das müssen wir einfach abwarten in den Phasen. Und ich glaube, was der Dr. Rombach gesagt hat mit der Portabilität, ich glaube, bei solchen Sachen sollten wir nie zurückgeben, was wir mal 10 Jahre gemacht haben und dann im Endeffekt daraus automatisch Schlüsse legen für die 10 Jahre voraus. Schauen Sie sich mal die Endgeräte der letzten 10 Jahre an und gucken Sie sich mal die Endgeräte der 10 Jahre vorher an. Also ich glaube, das Potenzial der portablen Nutzung sehe ich schon. Ich glaube nicht, dass man da 100 Kanäle braucht, aber ich glaube schon, dass der Mehrwert der öffentlich-rechtlichen der portablen Nutzung signifikant steigen wird. Schauen wir mal. Plus, ich glaube, die Messung ist auch falsch. Wir haben 60 Millionen Fernseher in Deutschland. Wir müssen nicht Haushalte betrachten, sondern wir werden immer mehr eine Mischung von Haushalten haben. Es wird keinen reinen Satthaushalt geben, dann wird es DVB-T sein und verschiedene andere Sachen. Und ich glaube, man sollte nicht immer aus der Historie die Zukunft versuchen zu prognostizieren. Das war sehr häufig falsch. Und deswegen glaube ich, sollte man das in Betracht
ziehen. Aber Sie wissen ja auch, aus der Geschichte lernen. Ne? Aber ich wollte noch mal auf die Endgeräte eingehen. Sie hatten gerade gesagt, wie die sich entwickelt haben. Wie wird es denn sein, also als normaler User? Wie viele Klicks und Drücke bräuchte ich denn, Kabel, Verschlüsselung, ähnliche Dinge, die zu beachten sind, um so einen DVB-T2-Receiver in Betrieb zu nehmen? Wie einfach wird es denn sein?
Sie laufen im Mediamarkt, holen sich entweder so ein C-Plus-Modul, stecken das hinten rein, Suchlauf, oder Sie kaufen eine Box. Das System ist ähnlich wie bei HD+. Ich glaube, da haben Sie uns eigentlich gut geholfen, ein gewisses Modell zu etablieren, wo ich jetzt keine Aktivierung im Point of Sale so genannt brauche, sondern es dann eben voraktiviert für eine gewisse Laufzeit und einfach einzuschalten, weil ich glaube, wenn wir jetzt DVB-T so zu komplex machen, dann vermissen wir die Zielgruppe, und die wir eigentlich haben.
Ist denn da die Senderabfolge schon vorprogrammiert, je nach Hersteller? Also
klar.
Wir würden uns natürlich wünschen, dass eine bestimmte Reihenfolge da existiert, aber oder kann auch wenigstens der User seine eigene Reihenfolge festlegen, alles das ist möglich, ja?
Klar, das ist aber teilweise auch klar. Es ist aber wie bei SAT ähnlich. Der User, jetzt gibt es sicher eine vorgegebene Reihenfolge, wie sie kaufen im Laden, aber sie können sie natürlich auch jeder nach seinem eigenen Programmzeitung, macht man ja manchmal noch, wird zwar immer mehr über EPG gemacht, aber der andere ändert es eben wie, ob er jetzt hört zu hat oder wer weiß. Aber ich denke,
machen Sie sich dafür besonders stark, dass es da eine gewisse Vorgabe schon gibt, dass also Ihre Programme möglichst weit oben auftauchen, oder überlassen Sie das ganz sozusagen der freien Gestaltung der Hersteller? Wie positionieren Sie sich da?
Also Sie stellen die Frage natürlich eigentlich für den falschen Übertragungsweg, denn selbstverständlich wird die Programmliste auch bei DVB-T eine Rolle spielen, auch eine für uns wichtige Rolle.
Ist doch nicht so falsch.
Aber wenn Sie auswählen können, bis zu einer Programmzahl von, sagen wir mal, irgendwas unter 40, dann ist es ja immer noch übersichtlich. Klar ist, es soll aus unserer Sicht eine Regulierung davon geben, die Diskriminierungsfreiheit sicherstellt. Das wird vermutlich dann eher diejenigen treffen, die 3000 Angebote zugänglich machen, als die 40 Angebote zugänglich machen. Trotzdem muss es natürlich auch in dem Zusammenhang diskriminierungsfrei laufen, das hat Herr Breuer eben auch schon gesagt, es ist eben nicht nur der Plattformbetreiber Media Broadcast, sondern auch Endgerätehersteller, die mit ausgelieferten Voreinstellungen reingehen und vielleicht, auch das haben wir vorhin im ersten Panel gehört, dann noch die eine nette Kooperation A, B oder C haben, die dazu führt, dass man bestimmte Programme schlechter findet. Bei uns sind einige Programmsparten auch sehr darauf angewiesen, dass sie beim Umschalten gefunden werden, weil sie einfach quasi jetzt nicht klassisch nach einem bestimmten Kanal suchen, sondern beispielsweise beim Shopping davon leben, dass man vorbeikommt, hängen bleibt und dann was kauft. Auf diese allgemeinen Diskriminierungskriterien werden wir sicherlich achten, aber da wird DVB-T jetzt nicht der allererste Fokus sein.
Herr Dr. Hege, sehen Sie da auch die Chancen kleinerer Anbieter gewährleistet? Ich habe gerade gehört, 40 Kanäle so ungefähr, darüber reden wir im Moment, es können aber auch durchaus mehr werden.
Gut, erstmal bei der Liste, das ist ja auch reguliert und ich glaube, da haben wir auch bei HD Plus keine großen Probleme gehabt. Also so was Herr Breuer macht, wird er anzeigen. Ich glaube, da gibt es auch bestimmte Standards, auf die die Veranstalter und der VBLT sich ja auch einigermaßen geeinigt haben und muss die Leute auch dort abholen, wo sie heute sind. Und natürlich kann jeder selber seine Favoritenlisten dann einstellen.
Was dann? Ja, nee, schon, das ist schon meine Frage gewesen. Vorhin haben Sie die Kommunikation angesprochen und haben auch sich die Frage und uns die Frage gestellt, mal sehen, wie die Bevölkerung bzw. die User und Zuschauer darauf reagieren werden, wenn sie auf was bezahlen müssen. So ein bisschen geht diese E-Mail, die hier ans Dobrindt-Ministerium gegangen ist, ich möchte einfach mal so ein bisschen zitieren, dass also sich das Publikum zum Teil darüber beklagt, dass also die Information nicht ausreichend ist, dass man den neuen Standard noch nicht so richtig infiltriert hat bei den Leuten. Hier gibt es also einen Ingenieur, der mit einer gewissen technischen Bildung ausgestattet ist, der sich also da große Sorgen darüber gemacht und er meint, es würde einen Proteststurm geben. Den hat man ja damals auch vermutet und der ist ja nicht eingetreten, Herr Hege, ne?
Ja gut, wir haben das natürlich auch sehr vorher kommuniziert und sagen wir, eins war ja auch und ist fast etwas ähnlich. Wir wollen einen Weg erhalten. Also das war die Grundbotschaft. Wir wollen die Auswahl eines Weges erhalten. Damals gab es in Berlin ja nun praktisch nicht die Internetmöglichkeit über Fernsehen. Die ist heute eher da. Aber damals, die Leute hätten alle zum Kabel gehen müssen in Berlin, weil Satellitenempfang nach dem Baurecht den Vorschriften ja auch nur für wenige zulässig ist. Also unsere Botschaft war auch, wir müssen den Weg modernisieren, sonst ist er weg. Und dafür müsst ihr auch in Kauf nehmen, dass die Setup-Boxen damals ziemlich teuer war. Aber die Leute haben natürlich, das war natürlich eigentlich das Satellitenmodell. Also deswegen wird es jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter, denn viele haben, wir haben übrigens immer gesagt, ihr könnt auch zu Kabel gehen, Satellit. Das ist jetzt noch wichtiger, weil das Breuersche Modell war ja das Idealmodell der Europäischen Kommission, das sie uns vorgeworfen hat, was Holland damals schon gemacht hat, wir aber in Deutschland nicht machen konnten. Man muss klar kommunizieren und die Leute können auch sagen, jetzt gehe ich von der Terrestre weg, also als Medienanstalten dürfen wir nicht einen Übertragungsweg bevorzugen, sonst kriegen wir da auch Probleme. Die Leute, aber die Auswahl zu erhalten, dass der Rest, die dabei ist, das ist der Sinn des Prozesses gewesen. Und da muss man natürlich auch sagen, ich muss die Bedingungen irgendwo akzeptieren, die die Privaten setzen. Also das, ich hätte es mir persönlich leichter vorgestellt, die Kommunikation, wenn die sagen, es gibt auch die SD-Option wie über Kabel und jedenfalls solange sie da ist, da kommt übrigens noch ein interessantes Thema 2017, das habe ich heute wieder gehört, sie schalten dann die SD ab. Das ist im öffentlich-rechtlichen Problem kein Problem. Bei Privaten führt es dazu, dass sie dann für Private bezahlen müssen. Das sind heute noch ziemlich viele Haushalte, also viel mehr als die DVB-T. Also deswegen, für mich ist es ein Markttest, das war es damals auch. Viele haben doch gewettet, das geht schief in Berlin. Und die anderen haben natürlich auch bewusst zugeguckt, erstmal, wenn es in Berlin schief geht, Volksaufstand, dann haben wir schon was gespart. Gab übrigens auch einen Direktor einer großen Anstalt im Westdeutschland, der damals gesagt hat, Hauptsache es geht eine, das Abschalten klappt. Dann sparen wir, wenn die Terrestre ganz verschwindet, sparen wir unheimlich viel Geld. Also das ist so ein bisschen der Zweifel an der Terrestrik, den gab es damals vielleicht stärker als heute, weil sie damals weiter runter war, als sie heute ist. Aber wie gesagt, ist ein Markttest. Das größte Risiko trägt Herr Beuer, muss man klar sehen, und seine Gesellschaft. Die Privaten haben schon sehr viel, haben ganz gut verhandelt, aber aus ihrer Position raus, glaube ich, deren Risiko ist relativ gering. Der öffentliche Recht, die Rundfunk kriegt alles von der KEF. Also Herr Breuer hat die größte Herausforderung und deswegen muss man ihm die Chance geben auch. Hat sich ja niemand sonst beworben, müssen Sie auch sagen. Also
Herr Dr. Rommach, ja, für Herrn Hege ist schon klar, dass das quasi sozusagen durchläuft bei der KEF, der Antrag.
Das ist für uns nie klar und das ist auch gut so. Die KEF, wir haben alle unsere Argumente vorgetragen, wir haben unseren Antrag geschrieben, aber die KEF wird sich ihr eigenes Bild machen und ihre Empfehlungen an den Ministerpräsidenten und die Landesparlamente weitergeben. So ist das und das ist auch gut, dass es so ist. Aber natürlich, ich finde, das beschreibt es sehr gut. Es ist immer auch, das darf man gar nicht wegreden, ein Risiko, so eine Erneuerung durchzuführen. Aber was wäre denn die Alternative gewesen, es bei DVB-T zu lassen? Noch ist die Nutzung relativ stabil. Und ich kenne die Zahlen des neuen Berichts jetzt noch nicht, aber ich erwarte jetzt auch nicht, dass es dramatisch, aber es verliert langsam. Und den Grund haben Sie vorher, Herr Gröwe, nicht genannt. Es fehlt HD. Das ist, so schlicht ist es am Ende des Tages. Und natürlich ist es auch ein Wagnis. Und was, um nochmal auf diese Mail, die Sie zitieren, einzugehen, das ist uns schon auch bewusst, allen, die am runden Tisch moderiert durch die Landesmedienanstalten sitzen, dass das kommunikativ kein Spaziergang ist in einer Welt, in der es DVB-T2 schon gibt, aber mit MPEG 4. Ist doch völlig klar. Wir haben uns trotzdem bewusst für HIVC entschieden, weil das andere wäre zu kurz gesprungen. Es wäre 2 Jahre leichter gewesen, aber im dritten Jahr hätte es uns wehgetan. Und Einsparungen hätten wir nicht realisiert und das 700-Megahertz-Band hätten wir nicht räumen können. Also es war keine Option in Wahrheit. Das ist kommunikativ jetzt schwieriger. Es hat ein gewisses Risiko auf der Endgeräteseite. Da bin ich mittlerweile sehr optimistisch. Mal sehen. Aber niemand kann am Ende die Zukunft vorhersagen. Das darf man auch nicht drumherum reden. Aber wir glauben, dass es gute Argumente für diesen Schritt geht. Und deshalb sind wir auch zuversichtlich, dass wir die KEF überzeugen können.
Herr Breuer, machen Sie mir den Mund wässrig im übertragenen Sinne. Nächstes Jahr Fußball-Europameisterschaft am Scharmützelsee sitzend. Wie sieht es da aus mit DVB-T2 in bester Qualität? Ist das noch im Ballungsraum Berlin enthalten oder wird es dann schon da ein bisschen schwierig?
In Berlin auf jeden Fall. Und ich glaube, noch ein kleines Feature, was ZDF und RTL sich schon so committed haben, es wird die einzigste Plattform sein, die in 1080p rausgeht. Das heißt im Endeffekt, und IAT hat es bestätigt, die höchste Bildqualität. Also noch höher wie bei Kabel und Sat. Dass jetzt da schon mal aus dem Kabelbereich Kritik aus dem kam, das wäre ja nur hochskaliert. Ich glaube, aus Kundensicht ist mir das ehrlich gesagt Mist egal. Hauptsache ist besser. Mhm. Und ich glaube, so.
Also haben wir dann in der Terrestrik zumindest das beste HD, was im Grunde anzubieten ist im Moment.
Habe ich
das
also auf jeden verstanden? Fall, ich hoffe, dass die ARD da auch mitzieht, aber auf jeden Fall aus ZDF und RTL-Gesichtspunkt, auf jeden Fall, speziell bei Bewegbildern, wir haben das auch im Labor in IAT nachgewiesen und es wäre natürlich schade, wenn wir den neuen Standard HIVC nicht dafür nutzen würden, den Endkunden die höchstmögliche Qualität anzubieten.
Also Herr Dr. Beretzky hat sich da schon ein Zeug gelegt und ist auch schon entsprechend zitiert worden. Wie sieht es für die ARD aus, Herr Dr. Rommach?
Also für die ARD sieht es so aus, dass wir diesen Punkt noch nicht entschieden haben. Wir werden den beraten. Ich sage Ihnen jetzt mal meine persönliche Einschätzung. Ich sehe das sehr positiv. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch für die ARD in diese Richtung geht. Aber in einem föderalen System wird das erstmal jetzt ordentlich beraten und dann kommuniziert. Aber ich sehe das persönlich sehr optimistisch.
Gut, dann würde ich, auch wenn vielleicht noch dieses oder jenes zu besprechen wäre, aber das mit einem Fazit vielleicht von Ihnen, Herrn Dr. Rommach, abschließen lassen, allein das Thema DVB-T2. Sie sind zuversichtlicher als Herr Dr. Hege, habe ich entnommen. Die Media Broadcast muss noch zuversichtlicher sein, will ja damit Geld verdienen. Also Sie sehen keine Störfaktoren mehr irgendwo, die diesen Feldversuch, diesen Markttest behindern können?
Also wer nie Störfaktoren bei so einer Unternehmung sieht, der ist naiv. Natürlich sehen wir Schwierigkeiten und Störfaktoren, aber wir glauben eben, dass unterm Strich die Chancen überwiegen und deshalb gehen wir es an. Und wer da nicht an den Erfolg glaubt im Moment des Angehens, der ist sowieso schon verloren und deshalb glaube ich, muss die Kommunikation genauso sein, nicht Schwierigkeiten ignorierend, aber Chancen sehend und da wollen wir mal sehen, was wir daraus machen.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir über zum Thema DAB+. Und vorhin ist ja schon Frau Aigner zitiert worden, ich glaube, Herr Kühn hat das mal erwähnt, die Millionen aus der digitalen Dividende und Bayern kann da so richtig aus dem Vollen schöpfen mit 97 Millionen von 625 insgesamt, hat aber einen super Breitbandausbau schon und jetzt kommt Frau Aigner um die Ecke und sagt, wir stecken davon wahrscheinlich viel Geld für die privaten Radios auf digitaler Ebene. Das muss doch jetzt für Sie geradezu, wie soll ich, ein Erlebnis sein. Das muss doch alle Türen öffnen, dass auch die privaten Veranstalter sagen, ja, das, jetzt haben wir endlich das, was wir wollen, dann machen wir mit. Jetzt sind wir dabei.
Zwei Dinge dazu. Erstens, der Bericht oder die Meldung, die Sie zitieren, ist, glaube ich, es wert, sozusagen einen zweiten und einen dritten Blick zu riskieren, weil nicht zwingend Überschrift und Inhalt des dort nachfolgenden Interviews identisch sind. Wenn Sie das genau lesen, heißt das, dass davon auch Geld investiert werden könnte. Das bremst natürlich unseren Optimismuswunsch nicht. Nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, realistisch sein, dass tatsächlich Breitband bei den Erlösen auch in Bayern im Vordergrund steht. Und das Zweite ist, Sie fangen den Übergang zu DAB Plus sozusagen von hinten an und würden unterstellen, wenn wir jetzt Hurra schreien, dass wir sagen, uns völlig egal wie, Hauptsache es wird irgendwie finanziert. Das ist nicht der Fall. Also gerade bei DAB Plus nicht, da muss man die Diskussionen anders beginnen und gucken, dass insgesamt das Modell sinnvoll ist. Und bevor wir von dem Thema DVB-T auf DAB Plus switchen, müssen wir leider auch die Sanduhr umdrehen. Wir reden nämlich jetzt nicht mehr zwischen 5% und 10% Übertragungsweg, sondern wir reden von einer Migration, wo wir momentan, wir warten mal den Montag ab, aber jedenfalls über 90% sind. Und das ist natürlich für private Veranstalter, für die Radios hier eine völlig andere Diskussion. Nichtsdestotrotz sehen wir DAB Plus auch als einen der digitalen Übertragungswege an, den es weiterzuentwickeln gilt und wo wir ja, das wurde vorhin von Frau Professor Wille ja auch schon angesprochen, sehr intensiv miteinander im Gespräch sind dazu, wie zum Beispiel Kriterien für eine Migrationsdiskussion aussehen könnten. Und dann kommen wir sicherlich auch zu dem Punkt, dass wir sagen, dann muss man auch über Förderung sprechen. Denn das ist vollkommen klar, also wir kennen die aktuellen Zahlen noch nicht, vielleicht habe ich sie auch nur noch nicht gehört und sie wurden schon gesagt, ich glaube das Deutschlandradio hat jetzt 74 Millionen für DAB angemeldet für die nächste Periode für einen Einmalbedarf. Das sind Summen, wo wir natürlich sagen, wenn Sie das erstmal im Markt refinanzieren müssen, da müssen Sie wirklich sehr genau vorher überlegen, wie das funktionieren soll, gerade wenn man noch ein gut funktionierendes UKW hat und parallel eine Internetentwicklung, die einiges ermöglicht, was DAB Plus nicht ermöglicht. Dabei kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu.
Herr Dr. Hege, wie viele DAB Plus Geräte haben Sie inzwischen zu Hause und im Büro? Abgesehen von den Geschenken, die Sie sich selber gekauft haben.
Zu Hause habe ich 3.
Ja. Und wie intensiv gehen Sie damit um und welche Erfahrungen haben Sie gemacht, ganz praktisch?
Ach gut, die funktionieren. Ich finde trotzdem, dass die Radiogeräte, gerade wenn sie mehrere Empfangswege haben, sie jedes Mal die Favoriten extra dann programmieren müssen, dass jedes Smartphone natürlich sehr viel besseres Radioempfangsgerät ist als diese Rundfunkempfänger. Deswegen glaube ich auch, das wird ja auch da nicht gerechnet als Radioempfänger. Also während realistisch ist es, können Sie heute mit diesen Smartphones natürlich auch Radio hören. Übrigens auch mit relativ niedrigen Datenraten. Dort, wo Sie WLAN haben, ist es überhaupt kein Problem. Und selbst mobil, wenn ich Herrn Beretzky sehe mit seinen 1 Million Videos gleichzeitig, dann können Sie ja alle Radioprogramme auch, sagen wir heute schon technisch, ist die Frage, wer es bezahlt. Und Sie haben die Flatrates, haben ihre Grenze und so weiter. Also ich denke, DAB wird weiterentwickelt, aber ich müsste wie Herr Grevenick ist einer von verschiedenen Übertragungswegen. Und sagen wir, wichtig ist für jeden Radioveranstalter, er muss seine Leute weiter erreichen, braucht seine Reichweite und er muss eben mehrere Übertragungswege bezahlen. Das ist das Dilemma. UKW war in Wirklichkeit, ist es der günstigste Übertragungsweg, weil sie erreichen mit keinem, in der Zukunft mit keinem Übertragungsweg erreichen sie mehr 95% der Bevölkerung. Das ist weg. Das gibt's digital nicht mehr. Das war mal die Illusion, ich könnte UKW mit DAB ersetzen. Jetzt gibt's viele digitale Übertragungswege im Fernsehen, ja auch noch immer mehr. Und das Internet. Und DAB ist einer, der für bestimmte, sagen wir, häufige Anwendungen, das ist ja heute auch gesagt worden, besonders gut ist. Sie haben aber das Problem Flächendeckung. Ich glaube, die Privaten konnten sich bei UKW, weil es so toll war und sie so gut Geld verdient haben, haben sie überall die Flächendeckung gemacht. Jetzt sehen Sie, jetzt werden die UKW-Frequenzen zurückgegeben. Ich glaube, die werden nicht unbedingt durch DAB-Frequenzen ersetzt. Sie können ja durchaus auch, wenn es nicht so viele sind, das alles über das Internet machen. Da ist eher für mich noch eine Frage, ob die Rundfunkveranstalter nicht den Anspruch erheben müssen, sagen wir, dieses, was kommerziell nicht sein soll, also der für viel bezahlt ist zur Zero-Rating, also zahlt nichts für die Datenrate und wird nicht angerechnet. Spotify wird da besser behandelt als ein Rundfunkprogramm. Das halte ich für falsch. Die wird es umgekehrt machen. Der Rundfunkanbieter zahlt, wird freigestellt von der Volumina und schon hätten sie eine wunderbare Verbreitung zusätzlich. Das ist nicht gegen DAB. Sie müssen alle Wege machen. und sagen wir, abschalten, da bin ich auch bei Herrn Grevenick, gucken Sie mal ein bisschen, wie im Fernsehen die Sache gelaufen ist, warum und wann man was machen kann. Ich glaube übrigens auch nicht so an Gesetzgeber in dem Fall. Sie müssen Win-Win-Situation haben, es muss die Veranstalter Sinn machen, es muss für die Verbraucher Sinn machen. Also es gab kein Abschaltdatum, der war 2010, gab es mal einen politischen Beschluss, DVB-T einzuführen. Wir haben es 2003 gemacht, weil es vorher ging. Also alle Daten, die da gesetzt werden, politisch sind Unsinn. Also weil Sie können in Wirklichkeit keine technische Entwicklung vorhersehen.
Wir müssen noch nicht gleich den Rundumschlag machen. Herr Dr. Rombach, um das ein bisschen noch zu sortieren, da steckt ja vieles drin. Ich sehe immer hier so ein bisschen den Skeptiker, auch bei DAB+. Noch skeptischer habe ich fast den Eindruck als bei DVB-T2. Wie ist da Ihre Perspektive?
Also da muss ich wirklich jetzt in einem Punkt klar widersprechen. Erstmal fange ich aber mit der Zustimmung an. Ja, es wird nie mehr so sein, wie es früher war, dass ein analoger Verbreitungsweg so viel erreicht. Es werden sich neue Gleichgewichte auch im Hörfunk einschwingen. Aber, und das können wir wirklich belegen, ist es beim Radio nicht so, dass man sagen kann, die Internetverbreitung ist nicht eine Ergänzung, sondern ein Ersatz der terrestrischen Verbreitung von Radio in der digitalen Welt. Das ist nachweislich nicht möglich. Ich möchte es nicht zu sehr im Detail ausführen, aber über 25% der Radionutzung findet im mobilen Bereich statt. Und wenn Sie morgens im Auto sitzen und die sehr erfolgreichen Morningshows der öffentlich-rechtlichen und auch der privaten Radioprogrammveranstalter übers Internet laufen ließen, dann ginge das schlicht nicht. Es wäre auch volkswirtschaftlich und technisch barer Unsinn. Und da ist man eben nicht mit WLAN versorgt etc. Also deshalb sind wir schon von einer These sehr überzeugt, Radioverbreitung wird keine analoge Insel bleiben und es wird einen Broadcast-Verbreitungsweg im Digitalen für Radio brauchen. Das ist DAB+, aber richtig ist auch, das ist nicht gegen die Breitbandversorgung. Auch die wird eine Rolle spielen. Das Internet wird eine Rolle spielen in der Versorgung mit Radiosignalen. Das ist so. Und das Gleichgewicht, wo das am Ende des Tages irgendwann sein wird, wie viel wird dann in der digitalen Broadcast-Technik sein und wie viel im Internet, das wage ich nicht zu prognostizieren. Aber es wird ein mehr als den eigenen Verbreitungsweg rechtfertigender Anteil sein, davon bin ich wirklich überzeugt. Und man muss, da bin ich wirklich bei Herrn Grevenick, man muss natürlich die Diskussion, ich glaube, da sind wir entscheidend weitergekommen in den letzten Monaten, man muss den Fokus weg von einer Abschaltdiskussion bekommen. Wir wollen ja nicht irgendwas erfolgreich abschalten.
Viele fordern das ja nach wie vor, Automobilverbände, Hersteller, die wollen ja sozusagen einen Abschalttermin haben.
Ich komme mal von der Zielvorstellung her und es ist doch geradezu grotesk zu sagen, das Ziel ist, etwas erfolgreich abzuschalten. Das Ziel ist, etwas erfolgreich einzuführen. Wir wollen DAB+ erfolgreich einführen und dem dient eben in diesem zweistufigen Vorgehen, das wir jetzt vorgesehen haben, die Ausbauphase. Dort wollen wir die Grundlagen dafür schaffen, dass man überhaupt mal diskutieren kann. Im Übrigen glaube ich schon, dass man den Regulierer brauchen wird über die Zeit danach, über die Umstiegsphase. Also wir fokussieren jetzt unsere Kräfte und wir versuchen Schnittmengen mit allen Marktbeteiligten hinzubekommen, das Radio in die digitale, hybride Zukunft zu bringen, mit DAB+ als starkem Broadcast-Verbreitungsweg. Und das muss man auch in Richtung, man darf eines nie tun, auch bei Verbreitungswegen nicht die Zuhörerinnen und Zuhörer vergessen. Und eine Abschaltkommunikation ist ungleich schwerer. Das ist die am Ende des Tages zum geeigneten Zeitpunkt dann auch braucht, weil man sonst nie fertig wird. Das ist unbenommen. Aber da ist Timing die ganz entscheidende Frage.
Herr Breuer, Sie könnten sich ja eigentlich so ein bisschen zurücklehnen und sagen, ja, wir betreiben ja ohnehin beides. Wir sind im UKW-Bereich noch ziemlich aktiv, haben zwar da mit ein paar neuen Playern zu tun, die jetzt auch dürfen. Auf der einen Seite, was so ein bisschen für mich so eine eher Irritationsentwicklung ist. Sie freuen sich darüber sicherlich. Und zum anderen bauen Sie aber auch im DAB-Bereich das Sendernetz aus. Also Sie könnten auch sagen, das kann durchaus noch Jahre so weitergehen. Wir verdienen auf beiden Seiten. Wo ist Ihr Interesse?
Ja, leider verdienen wir in DAB eigentlich fast nichts. Also deswegen, das ist eben so, man muss manchmal auch in langfristig investieren und sehen, also wir machen da eine schwarze Null und das, was wir investiert haben, haben wir noch keinen Euro zurückverdient. Also muss man, glaube ich, mal relativieren. Und ich denke sicherlich, die Öffentlich-Rechtlichen und auch die Privaten und wir haben eigentlich, glaube ich, dazu beigetragen. Ich glaube, es gibt drei Punkte. Bei zwei würde er mir zustimmen, bei dem dritten vielleicht weniger, mein Nachbar. Der Probleme. Sicherlich das Thema der Endgeräte, das ist, glaube ich, allen bekannt, speziell in den Autos, weil ich persönlich glaube, Broadcast-Radio wird es eigentlich primär im mobilen Bereich langfristig geben, zu Hause wird man andere Möglichkeiten nutzen. Nur bei den IP-Zuführungswegen haben die Radio die Auffindbarkeit das Problem. Das war mal vor 2 Jahren, war alles so ein Hype bei den Radioveranstaltern, alles Internet günstiger. Sie haben nur mittlerweile erkannt, da sind 84.000 Kanäle, da werden sie kaum gefunden. Also die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering. Deswegen haben die auch verstanden, dass es im Endeffekt der Auto und danach vielleicht nach Hause sein Programm mitzunehmen, der sinnvollere Weg ist. Also ich glaube, die Endgeräte-Thematik in Autos ist ein Thema. Problem bei den Autos ist, man kauft sich eben nicht jedes Jahr ein neues. Also ich habe meiner Frau ein Auto 2007 gekauft, ich kaufe jetzt nicht wegen dem DAB-Radio neues. Also ich glaube, das sind einfach Zyklen, die man irgendwo akzeptieren muss. Ich glaube nur, die Frage, sollte man eine gesetzliche Regelung machen, dass man irgendwann sagt, okay, ab 18 sollte jedes Auto nicht nur UKW, sondern DAB haben. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, ich glaube, da sind wir auch noch allein, die privaten Radioverstand sind DAB, haben schlechte Möglichkeiten, zu Werbeeinnahmen zu refinanzieren. Also die Kosten, die sie haben, kriegen sie durch, das ist das blöde Anerkennungssystem, wird einmal im Jahr gemessen oder zweimal im Jahr gemessen. Also teilweise wird man auch benachteiligt. Also wenn man einen neuen UKW-Sender startet, wird man bevor eher in die Messung einbezogen wie bei DRB. Also ich glaube, es ist ein Riesenproblem, dass eben die Refinanzierbarkeit der Werbung, und ich glaube, da müsste man aber dem System ändern. Dritte, und jetzt kommen wir zu dem, wo er vielleicht nicht zustimmt, ist, es gibt gewisse Privatradioveranstalter, man muss das auch verstehen, ich verurteile das jetzt nicht, die haben Duopol-Situationen, also oder Multipol-Situationen, die UKW-Frequenzen, es gibt keine zusätzlichen, die haben sich den Markt mit 4, 5 Player aufgeteilt und DRB würde natürlich die Möglichkeit geben, neue Player auf den Markt zu kommen und Risiken, Marktanteile zu verlieren. Und deswegen haben wir auch die Diskussion, dass DRB ja auch als Lokalradio 1:1 abgebildet werden soll, um im Endeffekt diese Möglichkeit zu betrachten. Das ist ein schwieriges Thema. Das ist natürlich die Frage, wenn man ein Glas halb leer oder halb voll sieht. Nur das ist einfach ein Thema, ich will jetzt nicht sagen, verurteile das nicht, aber das ist, glaube ich, eins auch der Probleme, die man einfach mal offen ansprechen sollte und nicht irgendwie nur mal nach hinten legt.
Dann will ich Herrn Grewe nicht kurz gleich die Gelegenheit geben, darauf zu reagieren. Mit den ersten beiden d'accord und im dritten Punkt offenbar der Widerspruch.
Den ersten würde ich sozusagen gerne den Blick etwas weiten. Ja, in der Tat ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn wir die zumindest den potenziellen Digitalempfang vergrößern wollen, darüber nachzudenken, dass man, was die Empfangschips anbelangt, und ich meine Chips jetzt bewusst untechnisch, jetzt nicht unbedingt nur als Chips, sondern das, was wir als Smart Radio bezeichnen, gibt es auch eine Initiative auf EU-Ebene, dass man Vorgaben macht, dass tatsächlich technologieneutraler, also sowohl UKW als auch DAB als auch Internet Empfangschips vor allen Dingen auf den mobilen Endgeräten inkludiert sind, damit wir tatsächlich am Ende zu einer hybriden Nutzung kommen können. Sprich, sie vergrößern für private Veranstalter erstmal die potenzielle Reichweite, dass die Programme dann auch bei demjenigen, der sie nutzt, ankommen können. Das haben wir momentan noch nicht. Das ist eine Diskussion, die sich auch das Verkehrsministerium hier mit auf die Fahnen geschrieben hat und wo man vor allen Dingen auch auf der europäischen Ebene sprechen muss, weil solche Dinge sind ja nicht im luftleeren Raum zu entscheiden. Aber ich glaube, da sind auch alle Marktbeteiligten relativ nah beieinander, dass das eine sinnvolle Art ist, weil natürlich durch einen solchen potenziellen, sage ich wichtigerweise dazu, denn wir rechnen ja gegenüber der Werbeindustrie keinen potenziellen Haushalt, sondern einen tatsächlichen Nutzungshaushalt ab. Also keiner zahlt Ihnen für einen Haushalt, den Sie nicht erreichen. Aber zumindest um schon mal die Chance auf die Empfangbarkeit und die Nutzung zu erhöhen. Bei dem dritten Punkt, ich glaube, es ist natürlich ist mir diese Logik bekannt, die ja auch immer wieder sehr rhetorisch angewandt wird, warum es bestimmte Veränderungen nicht gibt. Ich finde, man kann dem sehr gut entgegenhalten, dass die Veranstalter, die sie möglicherweise ins Auge fassen, sich im Internet völlig diesen Wettbewerb stellen und das eben nicht bedeutet, dass man sagt, man will einen Markt begrenzen, sondern man macht das, wo man das Gefühl hat, es gibt eine Marktnachfrage. Und die Marktnachfrage, das muss man einfach so sagen, war in den letzten Jahren sehr viel stärker nach interaktiven Internetangeboten. Deswegen machen die Veranstalter da auch mehr. Wir sind kommerzielle Veranstalter und wir sind immer da als Radioanbieter, wo auch der Hörer ist. Und wenn die Nachfrage nach DAB steigt, wird es auch mehr Veranstalter geben, die DAB machen. Und diesen Gesamtprozess diskutieren wir jetzt gerade. Ich glaube aber schon, dass das Thema sich einem Wettbewerb stellen, gerade wenn man mehr macht, und das macht Privatradio ja als reine Musik zu spielen, sondern ein Gesamtprodukt anzubieten, dann ist das nicht das Problem, was Sie als den dritten Punkt angesprochen haben. Und wir reden in der Tat, und das muss man auch sehen und glaube ich auch völlig ideologiefrei sehen, wenn man bei 93-94% Reichweite ist und keiner Massennachfrage nach einer Änderung, wenn sie dann marktfinanziert sind, dann haben sie eine andere Position als diejenigen, die relativ risikolos über die letzten Jahre schon 2- bis 3-stellige Millionenbeträge sozusagen über KEF-Finanzierung okay. das mal austesten konnten.
Ja, bevor Sie noch fragen können, Herr Dr. Hege, Sie wollten reagieren?
Also ich denke schon so, dass jeder, der eine starke analoge Stellung hat, gewisse Zurückhaltung hat, digital zu gehen. Das haben wir immer wieder in verschiedenen Phasen. Irgendwann gibt es dann rüber. Und das ist jetzt natürlich, wo wir so weit entfernt sind, bei UKW ist es schon noch so. Das hat der Beuer schon richtig beschrieben. Ich wollte nochmal, das Entscheidende ist ja letztlich die Mehrnutzung für den Verbraucher. Also glaube ich, wo das eigentliche Problem liegt, deswegen bin ich auch ein bisschen skeptisch, wie schnell das geht. Was bieten Sie an Mehrnutzen? Und gerade vergleichen Sie mal DVB-T2. Da haben Sie HD. Und Sie haben sehr viel mehr Programme, die Öffentlich-Rechtlichen investieren ja nicht groß. Und es tut auch niemand bei, und Privaten auch nicht. Für 5% können Sie keine neuen Programme machen. Die BBC war viel besser dran, weil sie nur 7 Programme hatte und nicht 60. Und dann konnte sie neue Programme machen. Wenn sie allerdings jetzt anfangen würden, Kinderprogramm und so weiter, was sie immer wollten, dann wäre Herr Grevenick wieder dagegen. Die Privaten wollen auch nicht. Sie wollen in der ARD, könnten sie natürlich mit dem Geld, was sie haben, sehr viel mehr Radio machen, sehr viel attraktiveres Radio, wenn nicht jeder das selber macht. Aber das rührt an die Grundfesten des föderalen Systems, also dürfen sie es nicht machen. Es darf nur Deutschlandradio, Deutschlandradio darf aber auch nicht attraktiv werden, weil dann die ARD anstalten. Also das Konkurrenzsystem gibt es da auch. Deswegen haben wir relativ wenig programmlichen Mehrnutzen. Das ist ein Problem. Und auch der technische Nutzen. HD ist doch jetzt, wenn Sie sehen, HD geht gegen das Analogfernsehen und mit einem großen Gerät, Fernsehgerät, ist doch verkauft sich von selber. Aber dass jetzt DAB so viel besser ist, ursprünglich, also ich habe auch viel Geld in die DAB investiert, damals ging es um Zusatzdienste, so schöne Sachen, die tauchen jetzt immer noch auf. Bloß realistisch, ich nutze auch die Inforadio-App und so weiter, es ist völlig Unsinn, das über DAB zu machen, Sie können es viel schneller auf jedes Smartphone und auf den Zusatznutzen reichten die Internetverbindung immer aus. Also das ist der Traum der Rundfunkingenieure gewesen, da was machen Sie?
Ich bin sicher, Mikrofon habe ich, dass Herr Dr. Rombach, was also den Mehrwert, den Zusatznutzen angeht, eine ganz andere Position hat.
Ja, zunächst einmal natürlich ist es klar, dass dort, wo Bild eine Rolle spielt, HD einfach das Thema ist. Und wir müssen ja viel mehr als ARD, und da legen wir auch großen Wert drauf, auch gemeinsam im ZDF, auch nochmal ganz viele Menschen übrigens überzeugen, dass sie sich HD-fit machen. Das ist noch längst nicht so. Wir meinen das immer so in diesen Kreisen, das hätten schon alle, das nutzen schon alle. Nein, aber es gibt durchaus, wenn man genauer hinguckt, im öffentlich-rechtlichen Bereich eine Reihe von Programmen, die Sie auch heute schon ausschließlich über DAB Plus empfangen können. Und die sind mitnichten nur so ganz in der Nische, die sind zum Teil quantitativ, BR Heimat beispielsweise, sehr erfolgreich. Also das gibt es. Und ich wollte einen Punkt noch einpflegen, obwohl der natürlich für den Zuhörer keine unmittelbare Wirkung hat. Am Ende des Tages ist DAB Plus natürlich auch kosteneffizienter. Wir haben etwa Schätzungen, die uns wirklich deutlich machen, alles über alles. Das hängt dann ein bisschen davon ab, was für eine Topografie man hat und wie die Ballungsdichten in dem Land sind. Aber DAB Plus Verbreitung ist um die 20% günstiger als UKW Verbreitung. Natürlich nicht im Simulcast, das ist auch klar. Aber am Ende des Tages deutlich effizienter. Also es gibt auch hier, wenn uns vielleicht auch das eine Argument des Mehrwertes fehlt, ist auch die Kombination mit T-Pack im Autoradio ein weiteres Argument für die mobile Nutzung von DAB Plus. Also es gibt schon auch ein paar Mehrwertargumente, die man vielleicht, das müssen wir selbstkritisch sagen, auch noch ein Stück weiter nach vorne rücken müssen. Und deshalb haben wir auch in unserer nächsten Phase DAB Plus weit mehr noch als bisher Marketinganstrengungen vorgesehen, um das auch zu promoten. Weil in der Tat, UKW ist ja etabliert, eine Menge Endgeräte. Da müssen Sie schon ganz schön gut rüberbringen, warum es jetzt diesen Wechsel braucht und warum er auch einen Nutzen hat.
Gibt es von Ihrer Seite Fragen? Bitte schön. Mikrofon ist da hinten vielleicht. Oder wir nehmen hier ein Danke. Sabine, ja?
Rainer Bücken, freier Journalist. Erstmal zum Thema DVB-T2. Da gibt es ja diese ganz neue Lizenzgruppierung HEVC Advanced, die natürlich mit gewaltigen Kostenanmeldungen hier jetzt aufgetreten ist. Meine Frage, wird dadurch möglicherweise das gesamte Geschäftsmodell von DVB-T2 HD irgendwo irgendwie beschädigt? Und die zweite Frage wäre, wie sieht es denn aus mit den Diskussionen mit den Mobilfunkgeräteherstellern? Kann man sich da nicht doch mal irgendwann darauf einigen, dass T2-Chips in die Geräte reinkommen und die DAB-Chips ebenfalls? Ich weiß, die Antennenproblematik und, aber technisch wäre es ja möglich. Das wurde ja schon wiederholt demonstriert.
Danke für die Frage, bitte.
Ich glaube, die erste Frage, es gab es ja, da war ich noch nicht dabei, vor Jahren schon mal auch bei dieser MPEG 4 und anderen Themen. Da ist man, glaube ich, relativ optimistisch, dass man das so hinkriegt, dass es keinen negativen Einfluss hat. Das ist, glaube ich, die Antwort auf die erste Frage. Die Frage 2 ist, glaube ich, eine berechtigte Frage. Und deswegen, glaube ich, bin der Dr. Rombach und ich da relativ stark aligned auf der Endgeräteseite und nicht wie die Vergangenheit, die letzten 5 Jahre. Ich glaube, ich komme ja aus dem Mobilfunk. DVB-H als Beispiel ist ja deswegen aus 2 Gründen tot gewesen. Erstmal waren die Endgeräte zu klein, aber zweitens, ich saß auf der Mobilfunkseite, da kam Nokia und sagt, nimmt doch das DVB-H-Endgerät in euer Portfolio auf. Da haben wir gesagt, habt ihr sie noch alle? Wieso sollen wir das subventionieren? Wir haben gerade für 8 Milliarden UMTS-Lizenzen gekauft, die letzte sind leer. Deswegen haben wir die bewusst alle Mobilfunker aus dem Portfolio rausgenommen, weil 90% der Mobilfunk-Endgeräte subventionierte Endgeräte sind. Ich glaube, bei den Pads ist es ganz anders. 90% der Pads werden nicht über die Mobilfunker verkauft, sondern da kauft der Konsument das im Mediamarkt. Die sehen alle gleich aus. Und deswegen glaube ich, das wissen Sony oder Samsung, aber weißt du, es gibt schon erste Gespräche, für $20 bei so einem 400-Euro-Ding das einbauen wird, einfach um sich zu differenzieren. Bestimmt auch vielleicht gegen eine Apple, die sicherlich noch 5 Jahre länger brauchen wird, wenn überhaupt. Also ich denke, meine Hoffnung, dass Apple das macht, ist ziemlich gering. Aber ich glaube schon, dass alle anderen das versuchen werden, als Differenzierungsmerkmal einzubauen.
Weitere Fragen? Schön.
Chris Weck von Deutschlandradio. Weil Herr Krivenik vorhin Zahlen genannt hat, möchte ich da ein bisschen eine Relation reinbringen.
Eine habe ich genannt nur.
Sie haben eine Zahl genannt. Die bundesweite Verbreitung von UKW kostet 10 Millionen Euro im Jahre. Bei 3 Programmen sind es 30 Millionen Euro. Unsere Verbreitung von 3 Programmen über 4 Jahre wären dann 120 Millionen Euro. Nur im Vergleich mal zu UKW. Deswegen möchte ich diesen Punkt von Herrn Rombach auch nochmal betonen. Digitalradio ist wirklich deutlich wirtschaftlicher. Und auch der VPRT hat im Moment das Geld, UKW zu bezahlen. Also muss DAB nur billiger sein und nur noch besser zu finanzieren.
Genau, ist nur noch der Simulcast dazwischen. Deswegen zahlen Sie jetzt auch nicht nur 74 Millionen.
Ja, ich glaube, Sie müssen aber auch das Gesamtsummen. Die haben auch mal gerade die Mittelwelle und die Langwelle abgeschaltet durch die Möglichkeit, dass sie eben DAB als Verbreitungsweg haben. Da müssen Sie, glaube ich, die komplette Berechnung machen und nicht nur einen Teil daraus nehmen. Aber vielleicht so, Hege, ich hätte auch für Digitalradio HD-Radio genommen und nicht Digitalradio. Und ich persönlich glaube, das ist einfach qualitativ, weil ich das benutze. Und das sehen auch in der, wenn bei Audi und Mercedes ist, wenn jemand das bestellt hat, beim nächsten Mal 90% bestellen es wieder. Also ich denke schon, die Leute, die es nutzt oder genutzt haben, dass sie sehr zufrieden sind, sonst werden sie nicht 90% nochmal neu bestellen. Ich glaube schon.
Sind die Autoradios, von denen Sie sprechen, die sind aber nicht DAB-only, ne? Die haben immer noch UKW. Können
wir alles, klar.
Da können immer alles, ja. Sie hatten eine Frage, bitte. Hatten Sie sich gemeldet, ne? Okay. Gut, wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, dann mache ich sozusagen hier die Schlussrunde. Zum einen will ich noch mal kurz auf die Forderung an die Politik eingehen. Da ist mir ja noch einiges nicht ganz klar, was da tatsächlich auch noch verlangt und erwartet wird, um auch die Politik quasi zum Treiber da zu haben. Und dann würde mich noch interessieren darüber hinaus, wer muss denn nun die nächsten Schritte unbedingt machen? Sind es Sie, Herr Breuer, sind es eher Sie oder ist es möglicherweise eine klare Regelung, dass auch keine UKW-Frequenzen mehr neu vergeben werden, solche Dinge? Also wer ist gefordert quasi, um diesen Prozess voranzutreiben? Wollen Sie beginnen?
Ich glaube, da gibt es ja die Initiative, die heute schon an Netwan ist, vom Ministerium, von der Frau Beer. Und ich glaube, da sitzen alle am Tisch und wir sollten da einfach konstruktiv zusammenarbeiten und hoffen, dass wir da in den nächsten Monaten eine konstruktive Lösung rauskriegen.
Herr Grevenig?
Ja, also, der Prozess ist angestoßen. Ich glaube, egal wer das jetzt angestoßen hat, der Bund hat vom Einstieg her sicherlich eher eine Annexkompetenz für das Thema als die zentrale Kompetenz, die ja bei den Ländern liegt. Die sind aber auch mit dabei. Da sitzen jetzt tatsächlich alle am Tisch. Wir müssen uns gewahr sein. Deswegen heißt die Position, die wir am Montag dazu veröffentlichen werden, auch Radio Agenda 2030, dass das ein langer Weg sein wird.
Was wird am Montag kommen, was wir heute nicht schon erfahren können?
Naja, wir beschreiben die unterschiedlichen Phasen, die sich jetzt anschließen können, insbesondere welche Voraussetzungen es auch geben muss, um in sogenannte Migrationsphasen zu kommen. Also sprich, aus unserer Sicht, das hatte ich vorhin angesprochen, Nutzungsschwellen. Tatsächlich, dass man sieht, wie sehr wird DRB Plus auch genutzt. Da fällt das Thema einheitliche Konvention für digitale Nutzung sicherlich auch drunter. Da fällt drunter die Auffindbarkeit auf Plattformen, die wir eher im ersten Panel heute gehört haben. Auch das Thema, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was aber ganz essentiell auch für DRB Plus ist, nämlich welche Strukturen können auch vom bisherigen Markt überhaupt abgebildet werden. Da ist insbesondere im lokalen und regionalen Bereich sind noch viele Fragen offen. Und da können Sie natürlich einem privaten Veranstalter nicht sagen, flieg schon mal los. Wo du am Ende abgebildet wirst, da, wo du jetzt empfangen wirst, können wir dir jetzt noch nicht sagen. Aber wäre schön, wenn du schon mal einsteigst. Also da sind noch ein paar Aufgaben zu machen, aber es wird jetzt ein strukturierter Prozess sein, der, glaube ich, auch noch eine Weile andauern wird.
Herr Dr. Heger, und vielleicht können Sie kurz mit einbeziehen und es klarstellen, auch für mich so, Sachsen-Anhalt hat sich ja zu den Frequenzen jetzt ziemlich deutlich geäußert, dass die also eben nicht mehr neu vergeben werden, wenn UKW-Frequenzen zurückgegeben werden. Andere Länder sind da offenbar nicht so weit. Was muss da möglicherweise noch passieren?
Gut, ich glaube, da sind wir uns mit dem RBB einig, dass hier in Berlin niemand ein Interesse hat, dass eine UKW-Frequenz abgeschaltet wird und damit 95% der Reichweite verschwindet. Das würde ja nicht unbedingt dazu führen, dass die Leute alle zu DAB gehen. Also da Sachsen-Anhalt eben völlig unrealistisch. Ich glaube, man muss auch sehen, was kann Gesetzgeber machen, was nicht bei technologischen Innovationen. Das Smartphone ist zum Glück ohne jede politische Begleitung entstanden. Also die erfolgreichen Technologien entstehen ja vielleicht anders. Das muss man auch mal sehen. Und Herr Oettinger hat bei einem Jahr recht gehabt. Warum sind das alles Unternehmen, die nicht aus Europa stammen, die da aktiv sind? Insofern bin ich da zurückhaltend. Natürlich muss man, und das passiert ja auch ganz gut, Abstimmungsprozess, was ihr könnt, kann ich tun bei den Chips und das ist zwischen privaten, öffentlichen Landesmedienanstalten, dass man und Sie haben sagen zu Recht, man muss was dafür machen und den Mehrnutzen besser kommunizieren. Nur ich sehe genau, Politik, warum ist DVB-T2 da? Doch weil Sie die Frequenzen haben wollten, weil Sie unrealistische Versprechungen gemacht haben zum Breitbandausbau und kein Geld. Deswegen ging es plötzlich ziemlich schnell. Die UKW-Frequenzen braucht niemand. Also da ist kein Druck dahinter, müssen Sie doch sehen. Also UKW-Frequenzen etwas abzuschalten, was 95% der Bevölkerung versorgt, wird niemand, auch wenn es 80% und 70, Sie haben vorhin gerecht gesagt, bei Kabel sind wir heute bei 25%, die noch analog gucken. Und von denen haben weit über die Hälfte digitale HD-Geräte. Also in Wirklichkeit sind es vielleicht 10 oder 15%. Und wir werden da auch einen Umstieg hinschaffen. Aber bis wir auch nur 50% schaffen, dauert doch wirklich sehr lange. Und sagen wir, vor 7 Jahren gab es noch kein iPhone. Niemand von uns hätte gesagt, also was da heute ist. Und deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig mit irgendwelchen Prognosen, die über 2 Jahre hinweggehen. Trotzdem ist es schön, dass es da einen Diskussionsprozess gibt. Nur ich sehe die vielen Diskussionsprozesse digitaler Rundfunk, die es im Bundeswirtschaftsministerium gegeben hat. Die eigentliche Entwicklung ist immer ganz anders gelaufen. Also und
gut, Herr Dr. Rombach, Ihr Fazit, wir müssen ja ein bisschen weiter hinaus gucken als nur 2 Jahre, in bestimmten Prozessen erst recht. Wie fällt das aus, wenn Sie in die Zukunft den Blick werfen und DAB Plus und den Prozess beschreiben sollten?
Also es fällt so aus, dass es, glaube ich, jetzt wirklich gelungen ist, in den vergangenen Monaten die geeigneten Gesprächsfäden aufzunehmen, auch zwischen den privaten Programmveranstaltern, zwischen den Infrastrukturbetreibern und den Öffentlich-Rechtlichen. Ich halte dieses Gefäß, was wir im BMVI durch das Digitalradio-Board haben, genau für das richtige Gefäß, um genau diese Diskussion zu führen. Aber da bin ich bei Ihnen. Gezielt jetzt zu sagen, was in 2, 3 Jahren exakt die Maßnahme sein muss, das weiß ich auch nicht, aber in unserer Zielvorstellung müssen wir natürlich wesentlich weiterdenken und da ist es wirklich so schlicht, wie ich es jetzt sage, wir brauchen eine digital-terrestrische Zukunft für den Hörfunk. Wir sind auch überzeugt, dass wir das hinbekommen können, aber wir werden noch sehr viele Gespräche führen müssen, gerade auch auf Länderebene, gerade auch mit den privaten Programmveranstaltern, um auch die regulatorischen Aspekte und die marktlichen Aspekte mehr zu beleuchten. Aber ich bin auch überzeugt, dass wir heute in einem Jahr zur nächsten IFA wieder ein gutes Stück weiter sind.
Danke Ihnen dafür. Und weil Sie es gerade erwähnen, Herr Dr. Rombach, der ARD-Vorsitz wandert weiter, das haben wir vorhin gehört. Frau Professor Wille wollte es noch gar nicht so laut aussprechen, aber damit wandern auch andere Funktionen weiter. Insofern wandert auch der PTKO-Vorsitz weiter und die Veranstaltung wird auch anders betreut werden. Ich will mich schon mal bei Ihnen bedanken für die Zusammenarbeit der letzten Jahre und Ihnen die Möglichkeit geben, vielleicht auch noch ein Grußwort, eine Botschaft auszusenden für das, was danach kommt, an den MDR, an den Kollegen Liebenow und die anderen Kollegen.
Ah, das hätten Sie jetzt mal vorher sagen können.
Naja, manchmal gibt es auch bei uns Überraschungen. Ja.
Und deshalb mache ich so, wie ich es immer mache. Noch ist das eine Menge Zeit. Ich weiß, dass sich Ulrich Liebenow auch schon auf die Aufgabe, glaube ich, auch ein Stück freut. Ich muss ja sagen, auch mir hat es Freude gemacht, auch weil wir hier, und das will ich jetzt vielleicht mal so rumnutzen, weil wir hier mit dieser auch maßgeblich vom RBB organisierten Veranstaltung als PTKO immer auch mal wieder die Möglichkeit haben, auf unsere Themen hinzuweisen, sie zu vertiefen in Diskussionen. Und sicherlich ist im Vorsitz nicht alles immer nur fröhlich und das muss es auch nicht sein. Aber diese Veranstaltungen haben mir immer viel Freude gemacht und da bin ich mir auch sicher, das wird genauso im nächsten Jahr auch sein, wenn Ulrich Liebenow die PTKO dann, der PTKO dann vorsitzt. Und ja, bis dahin wünsche ich vor allem unserem Projekt ein gutes Gelingen.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Romba. Vielen Dank Ihnen für die Diskussion und Ihnen für die Aufmerksamkeit und eine sehr erfolgreiche IFA auch in diesem Jahr. Vielen Dank auch nochmal meiner Kollegin für die Zusammenarbeit, Sabine Dahl vom Inforadio. Und gute Geschäfte, gute Gespräche. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, auch bilateral miteinander zu sprechen, beim Kaffee oder bei einem Glas Wasser. Dankeschön nochmal Ihnen allen. Danke.